بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurz Nachtrag zum letzten Vortrag über das Gebieten des Guten und Verbieten des Schlechten. Wir haben ja gesagt, wie man umgeht, was die Kritik von Herrschern angeht. Und Jazallahu khairan, der Bruder hat mich ja aufmerksam gemacht, dass es ja auch leider einige gibt, die sagen, ja, das ist alles schön und gut, was du sagst, das gilt für muslimische Herrscher. Aber wir haben gar keine muslimische Herrscher. Allesamt, oder von mir aus, viele sind gar keine Muslime. Und das ist natürlich auch ein weiteres Problem. Und da sage ich immer wieder, kehren wir zurück zu den Gelehrten. Und dazu sagt unter anderem, ja, Ibn Baz sagt das aber auch und Al-Albani und so weiter. Aber ein Zitat zusammengefasst, ja, von Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, der sagte, das Thema Takfir, also Menschen aus dem Islam oder vom Islam auszuschließen, ist ein gewaltiges Thema. Und dieses Thema ist kein Thema, mit dem sich Laien oder auch Anfänger befassen, sondern Gelehrte. Denn dieses Thema ist sehr groß. Die Argumente für und wider sind sehr umfangreich. Und da ist die Frage, wann wird denn jemand überhaupt zum Kafir? Erst, wenn er es legalisiert oder nicht. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt einen König, Präsidenten haben, der sagt, ich bin Muslim, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und er macht halt das, was ein Muslim macht, aber er hat jetzt einige Gesetze in seiner Verfassung, die unislamisch sind. Hier ist die Ansicht zum Beispiel von Ibn Baz, von Al-Fawzan, von Al-Albani, von anderen, von Al-Sa'di und so weiter und so fort, die sagen, solange er es nicht legalisiert, was heißt legalisiert, also solange er nicht sagt, der Islam ist nicht zeitgerecht, der Islam ist nicht gut, dieses Gebot ist schlecht oder es gibt genauso gut andere Gebote, Zinsen zu erlauben ist auch nicht schlimm, ja, also solange er es nicht legalisiert, sondern er sagt, guckt mal, ich weiß, guck mal, es das Beste ist, das, was Allah sagt, aber, ja, die Weltbank, Allahu a'lam, ich werde unter Druck gesetzt, irgendwas, ja. Oder, wie Ibn Uthaymin in dieser Fatwa erwähnt, einige seiner Berater, ja, es gibt ja auch Schuyuch, ja, die leider den Herrschern auch manchmal Schlechtes geben. Natürlich nicht jeder Alim, der Kontakt hat zu einem Herrscher, ist ein Palastgelehrter. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch solche gibt. Auf jeden Fall. Und die führen dann einige Herrscher in die Irre und erklären ihm, ach was, das darfst du, ja, Alkohol darfst du hier verkaufen, weil gibt ja Christen, die werden das trinken und so weiter und so fort. Deswegen sagt Ibn Uthaymin rahimahullah, es mag sein, dass diese Herrscher dann zwar die Sünde begangen haben. Wir reden jetzt nicht darum, dass es keine Sünde ist. Wir reden darum, ob es Kufr ist. Ja, da sagt Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dann ist das kein Kufr. So, dieses gewaltige Thema, wenn jetzt besonders Leute, die vielleicht sogar gar kein Arabisch können, doch, ich kann Arabisch, okay, aber dann nicht von Gelehrten bestätigt wurden, dass sie einen Status erreicht haben, dass sie über dieses Thema reden dürfen. Wenn dann solche Leute kommen und dann ganz einfach sagen, der ist Kafir, der ist Kafir, der ist Kafir, der ist Kafir, dann haben wir natürlich ein Problem. Also müssen wir uns davor hüten, uns mit, also einzumischen in diese gewaltigen Themen, solange die Gelehrten es uns nicht gesagt haben. Hat der Gelehrte gesagt, Präsident, König, Sultan, Emir, nenn ihn wie du willst, XY ist ein Käfer? Schön, sag es. Ibn Baz, rahimahullah, hat gesagt, Al-Qaddafi ist ein Käfer, hat er gesagt. Warum? Weil viele Punkte. So, bitteschön. Dann hast du ein Beleg, ein Gelehrter hat das gesagt. So, hast du was anderes? Hast du irgendeinen anderen Präsidenten? Bitte schön, von einem Großgelehrten. Nein, also halte dich bitte zurück. Und dann gilt natürlich, wir reden hier von Muslimen, auch wenn sie ungerecht sind, wie ich ja erwähnt habe. Es geht nicht darum, dass wir sagen, nee, es sind die besten Herrscher der Welt. Nein, wir reden von einem Muslim, einem muslimischen Herrscher, der ungerecht ist. Was machen wir in dieser Situation? Und da gilt, wir dürfen nichts tun, was vielleicht zu einem größeren Konflikt führt, sodass eben Bürgerkriege entstehen. Und die islamische Geschichte erklärt uns und zeigt uns, dass die Sahaba trotz ungerechter Herrscher wie al-Hajjaj ibn Yusuf und Co. trotzdem keine Aufstände gemacht haben. Und wenn sie denn Kritik ausgeübt haben, dann in Gegenwart, also wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein wahres Wort vor einem ungerechten Herrscher. Das nur als Nachtrag. Natürlich, wer ausführlich dieses Thema behandeln will, da empfehle ich das Buch von Sheikh Nail über Al-Udhr bil-Jahl, also die Unwissenheit als Entschuldigung. Ja, dieses Werk, oder ich habe jetzt den Titel vergessen, da wurde dieses Thema detailliert beschrieben. Aber viele lesen nicht mal sowas, nicht mal ein paar Seiten, aber reden dann über den Takfir. Kommen wir nun zum heutigen Thema, und das ist also eine Fortsetzung natürlich, und zwar Fiqh al-Amr bil-Ma'ruf wa an-Nahy 'anil-Munkar. Also Fiqh des Gebietens von Gutem und Verbieten von Schlechtem. Also wie funktioniert sowas? Und zwar gibt es zwei Grundpfeiler, zwei Säulen. Wenn wir könnten das auch nennen, Da'wa machen, Aufklärung, Erziehung, nenn es wie du willst. Es geht darum, du siehst jemanden, der macht was falsch, du willst ihn aufklären. Oder du siehst jemanden, der unterlässt etwas, was er eigentlich machen sollte, und du willst ihn aufklären. Ist das dein Sohn, der das macht? Ist es dein Untertan, weil du der Herrscher bist, ja, der König? Ist das dein Schüler? Ist es egal wer? Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar ist in vielen Bereichen des Lebens vorhanden, ob es Erziehung ist, schulisch oder in der Arbeitswelt. Immer wenn es darum geht, du möchtest jemanden aufklären. Es sind zwei Säulen, die vorhanden sein müssen. Wissen und Fähigkeit. Das ist allgemein. Du brauchst Wissen und du musst dazu fähig sein. Kommen wir zum Wissen. Und zwar derjenige, der nun aufklären will, der das Gute gebieten will, das Schlechte verbieten will, der Da'wah machen will, der muss Wissen haben, erstens über das Urteil dieser Angelegenheit. Was ist das Urteil? Ist es halal? Ist es haram? Ist es Pflicht? Oder ist es nur wünschenswert? Erstens, du musst Wissen haben über diese Angelegenheit. Dann musst du Wissen haben über die Gegebenheiten jetzt bei dieser Person. Hat diese Person es tatsächlich getan oder nicht? Wenn wir zum Beispiel sagen, Alkohol trinken ist haram. Okay, dieses Wissen habe ich jetzt. Sehr schön. Jetzt gehe ich zu dem hin. Aber Sekunde mal, der hat doch gar keinen Alkohol getrunken. Das heißt also, du musst dich vergewissern, diese Person, hat diese Person auch wirklich das getan oder nicht? Wenn du also, und das gilt auch in der Erziehung, einfach so drauf los, warum hast du das gemacht? Ja, Sekunde mal, ich habe es gar nicht gemacht. Also vergewissere dich erst einmal, und hier gilt natürlich auch im Islam die Unschuldsvermutung. Du kannst dich auf die Leute los, wie könnt ihr nur, obwohl sie es nicht getan haben. Drittens, Wissen über das Benehmen beim Aufklären. Nicht einfach drauf los, sondern du musst das Benehmen einhalten, die Regeln des Gebietens von Gutem und Verbietens von Schlechtem. Und viertens, Wissen über die Konsequenzen. Der Muslim ist nicht naiv, beziehungsweise er ist nicht so, dass ihm alles egal ist. Es gibt einige, besonders Jugendliche, ja, die sind voller Emotionen, egal was passiert. So ist der Islam nicht. Sondern der Islam achtet auf die Folgen, wie wir noch sehen werden. Also musst du es wiegen, gucken, messen. Welche Reaktion ist jetzt angebracht? Ich kann nicht einfach drauf los, Hauptsache ich rede. Sekunde. Zum Beispiel, es gibt Leute, die kommen das erste Mal an einen Ort. Erste Mal. Zum Beispiel, ja, du gehst eine Beerdigung und du bist einfach so mitgekommen. Der Imam ist dort, die Verwandten sind dort, die Moscheebesucher sind dort, du kommst aus einer anderen Stadt. Ja. Und dann, bevor überhaupt der Imam redet, bevor die Verwandten reden, bevor irgendeiner, musst du, wie sagt der Deutsche, deinen Senf abgeben. Sekunde mal. Ja, aber das doch Hak ist ja schön und gut. Aber wie wär's denn, wenn du erst einmal guckst, wer von den Leuten, die bereits bekannt sind, weil du bist ein Fremder, von dir wird nicht direkt aufgenommen. Also achte darauf, wer redet, wann redet man, wie redet man. Nur weil du Wissen hast über die Angelegenheit, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, heißt nicht, dass du der Erste bist, der reden soll. Es kann sein, dass jemand, du bist auch da, und also du, die kennen dich auch, aber da gibt's jemand, der hat einen höheren Rang, weil er älter ist als du. Dein großer Bruder, dein Vater, dein Großvater, dein Imam, dein Allahu A'lam Lehrer. Also schweigst du. Also es gibt verschiedene Benimmregeln. Nicht einfach drauf losreden, Amr Ma'ruf und Nahy Anil Munkar, ich muss das Gute gebieten, Schlechte verbieten. Sondern auf diese Benimmregeln achten. Also das sind die vier Aspekte. Kommen wir zum ersten Aspekt, und zwar Wissen über das Urteil. Und zwar, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, sagte, das Wissen steht dem Handeln vor. Also Wissen kommt vor dem Handeln. Und das hatte ja auch Imam al-Bukhari, rahimahullah, als Überschrift in seinem Sahih-Werk geschrieben. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Wissen kommt vor Aussage und Tat. Und Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, sagte, wer Allah ohne Wissen dient, richtet mehr Schaden an als Nutzen. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, es ist notwendig, Wissen über das Gute und das Verwerfliche zu haben und zwischen beiden zu unterscheiden zu können. Ebenso ist Wissen über den Zustand desjenigen, dem etwas geboten oder verboten wird, erforderlich. Ja, und deswegen sage ich ja, du bist neu, du kennst diese Person nicht, du weißt gar nicht, was der durchgemacht hat, du weißt nicht, was seine Situation ist. Jetzt platzt du da einfach rein und willst aufklären. Vielleicht ist es nicht die Zeit, vielleicht begleitet ihn ein anderer und du machst ihm jetzt die ganze Arbeit kaputt. Er begleitet ihn schon seit Jahren, ist, alhamdulillah, hat Fortschritte, und jetzt platzt du da einfach rein und willst deinen Beitrag. Deswegen gibt's auch einige, die kommen dann nie wieder in die Moschee. Oder nicht? Da kommt jemand, alhamdulillah, seit einer Woche, und du hast ihn noch nicht gesehen. Und Allahu a'lam, der ist jetzt äußerlich, sieht er jetzt nicht so gerade aus wie jemand, der schon Jahrzehnte dann betet. Aber alhamdulillah, der ist das erste Mal. Da kommt doch wirklich jemand, wie siehst du denn aus? Sag mal, sind wir in der Disco oder was? Was machst du hier? Ja, wie? Erst einmal die Art und Weise. Wie redest du mit ihm? Zweitens, warum redest du mit ihm? Normalerweise gehst du zu den anderen, Assalamu alaikum, kennt ihr den Bruder? Assalamu alaikum, Bruder, und, wie geht's, alles klar? Eine Beziehung aufbauen. Warum sagen wir denn, An-Nabi alayhi salatu wassalam hat 40 Jahre erst einmal gar keine Da'wah gemacht. Also keine Da'wah im Sinne von, er war noch kein Prophet. Allah Azza wa Jalla hätte ihn auch vorher zum Propheten ernennen können. Ja, Weisheit und Höhepunkt der Entwicklung ist ja schön und gut. Aber Allah hätte es ja auch vorher machen können. Deswegen müssen wir gucken, was ist dann die Weisheit dahinter. Die Weisheit dahinter ist, dass eine Beziehung aufgebaut wird zu den anderen, zu den Mekkanern. Dass das Vertrauen gewonnen wird. Nicht einfach, guten Tag, hier bin ich. Folgt mir. Allah Azza wa Jal hätte ja auch schickt Allah Azza wa Jal immer einen Propheten aus dem eigenen Volk, aus den eigenen Reihen. Allah Azza wa Jal hätte ja auch immer Fremde zu Propheten machen können. So, du bist aus diesem Land, geh mal zu dem Volk. Und du bist aus diesem Stamm, geh mal zum anderen Stamm. Weil Vertrauen eines der wichtigsten Aspekte ist. Also sagt er, dass das Wissen über den Zustand desjenigen, dem etwas geboten oder verboten wird, erforderlich ist. Das Wissen nun über das Urteil. Es gibt Sachen, die sind allgemein bekannt. Das nennt man auf Arabisch, al-ma'lum min ad-din bid-darura. Also was notwendigerweise bekannt ist. Also da kann kein Mensch sagen, das habe ich nicht gewusst. Muslime beten 5-mal am Tag, Schweinefleisch ist haram, Alkohol ist haram. Heutzutage gibt es wohl keinen Menschen, der das nicht weiß. Selbst die Nicht-Muslime wissen das. Diese Angelegenheit, da musst du jetzt nicht erst Scharia studieren, damit du sagst, okay, wenn ich jemanden sehe, der trinkt Alkohol, ich rede jetzt nicht mit ihm, weil ich habe keinen Doktortitel in Scharia. Nee, wenn du merkst, zum Beispiel, du hast Verwandte, Bekannte, Mitarbeiter, Kommilitonen. So, und du hast mitbekommen, der hat ja gesagt, boah, gestern gab es so eine Party und so weiter. Und ich war voll weg, ja, das hat mich umgehauen. Alkohol, möge Allah uns bewahren. Da kannst du nicht sagen, ach so, ich muss jetzt schweigen, ich kann nicht richtig Koran lesen. Was hat das? Weißt du, dass Alkohol haram ist oder nicht? Ja, Punkt. Dann musst du ihn aufklären, besonders wenn er dir vertraut. Das heißt also, es gibt Dinge, da muss man nicht erst Professor, Doktor in Scharia sein. Jeder Muslim weiß, Hijab ist Pflicht. Gibt es einen Muslim, der das nicht weiß? Jeder weiß es. So, jetzt eine Schwester sieht eine Muslimin ohne Hijab. Dann darf sie natürlich und soll sie natürlich auf guter, liebevoller, nachsichtiger, milder Art und Weise diese Schwester aufklären. Assalamu alaikum, meine Schwester, geht's dir alles klar? Zum Beispiel, sie studieren zusammen oder Allahu a'lam, sie leben in der gleichen Straße. Auf jeden Fall, die kennen sich. Und wie sieht's aus? Hast du schon mal den Hijab eigentlich getragen? Irgendeine Tür, ein Fenster öffnen. Nicht, astaghfirullah, was bist du für ein und dann, ja, sondern auf liebe Art und Weise ihr Bescheid sagen. Also es gibt Dinge, die sind allgemein bekannt. Dann gibt es Dinge, die Meinungsunterschiede sind. Und das ist ein Riesenproblem bei einigen Leuten. Also wir haben ein Phänomen, du musst eine Kopie von mir werden. Alles, was ich sage, musst du machen. Warum? Mein Sheikh sagt das. Habibi, dein Sheikh hat das gesagt. Mein Sheikh, was sagt das anders? Es gibt Meinungsunterschiede. Da dürfen wir uns nicht angreifen. Konsens? Alle Gelehrten sind sich einig? Bitteschön. Aber wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, zum Beispiel gab es tatsächlich Leute, einige Gelehrte sagen, I'tikaf, also das Übernachten in der Moschee, ist nur erlaubt in Mekka, also al-Haram in Mekka, in Medina und al-Quds. Andere Moscheen ist nicht erlaubt. So, da kommen doch tatsächlich Leute, zum Beispiel hier in Deutschland, und verbieten den Leuten I'tikaf im Ramadan. Nein, das ist Haram. Ja, Habibi, dein Alim, Jazallahu khairan, sagt, das ist haram. Dann mach du es nicht. Aber du kannst doch nicht andere jetzt dazu zwingen. Da gab es wirklich, es kam zu Problemen in einigen Moscheen. Rangeleien sogar.
Ihr dürft das nicht.
Du folgst der Ansicht, es ist nicht erlaubt, mach's nicht. Aber zwinge nicht die Ansicht deines Gelehrten den anderen. Wir reden hier von anerkannten Gelehrten. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ja gut, aber da gibt's Leute, die sagen, Frauen und Männer dürfen alle zusammen in einer Reihe beten und wir dürfen Imamin haben vor den Männern. Und wir reden jetzt nicht über sowas. Wir reden hier von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die anerkannten Gelehrten. Wenn unter ihnen, es gibt diese vier Rechtsschulen, wenn es unter den anerkannten Gelehrten Meinungsunterschiede gibt, dann darfst du nicht den anderen angreifen. Du kannst ihn gern aufklären, guck mal, so wie ich das gelernt habe, die Belege sind das, 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 das und das. Punkt, mehr nicht. Du kannst nicht sagen, du bist schlecht und das darfst du nicht und so weiter. Wie kannst du es wagen, das zu tun und so weiter? Aber das ist das leider, da müssen wir tatsächlich auch mal das gestehen, dass viele derjenigen, die sagen, wir folgen dem Manhaj Salaf, leider dieses Problem haben, dass sie anderen ihre eigenen Ansichten aufzwingen wollen, obwohl es Meinungsunterschiede gibt. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, in Angelegenheiten des Ijtihad, also das ist kein Konsens, es gibt mehrere Ansichten bei den Gelehrten, wer gemäß der Meinung eines Gelehrten handelt, dem wird nicht widersprochen und er wird nicht gemieden, also dieses Abstempeln, ja, ich rede nicht mehr mit ihm, das darf man nicht. Wer einer der beiden Meinungen folgt, dem wird nicht widersprochen. Was heißt, es wird nicht widersprochen? Also du greifst ihn nicht an. Natürlich darfst du ihm widersprechen im Sinne von, tut mir leid, ich bin anderer Ansicht. Alhamdulillah, sehr schön. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, hat eine Rechtsschule. Und sein Schüler ist wer? Al-Imam Ahmad hat eine komplett andere Rechtsschule. Natürlich gibt es eine Schnittmenge. Aber ich meine, er hat eine Rechtsschule. Er hat nicht nur ein paar Ansichten. Er hat eine Rechtsschule. Das heißt also, hier Lehrer und Schüler, hat der Schäfer gesagt, wie kannst du es wagen? Du bist mein Schüler, jetzt machst du eine andere Rechtsschule. Ganz im Gegenteil. Er weiß ganz genau, er ist in dem Status, er ist gelehrsam, ein Gelehrter. Er darf selbstständig Urteile fällen. Also dürfen wir unsere Ansichten nicht den anderen aufzwingen. Zum Beispiel jetzt, ja, der eine sagt, ich darf Gelatine nicht essen. Der andere sagt, ich folge dem Gelehrten, der sagt, Gelatine ist halal. Der eine sagt, ich darf nicht das Fleisch bei Allahu A'lam, was ja von Christen hier in Deutschland, was geschächtet wurde, essen. Und der andere sagt, doch, das darf. Und dann fängt was an. Wie kannst du, du Billah. Guck mal, der isst dieses Fleisch. Oder der andere, guck mal, dieser, der isst das Fleisch nicht. Wie kann man nur. Das sind verschiedene Ansichten. Oder Salat, zum Beispiel das Gebet. Ja, die Gebetszeiten. Ja, wie kannst du es wagen? Du betest hier subh, ne, zu früh, nee, du betest zu spät. Ja, Ami, mach das, was der Gelehrte deines Vertrauens gesagt hat. Und lass die Leute in Ruhe. Die anderen folgen Gelehrten und nicht ChatGPT. Ja, also sie folgen Ulama, die dann gesagt haben, wir kommen zum Entschluss, die Gebetszeit ist da und da. Wie viel Grad muss die Sonne unter dem Meeresspiegel sein, 12 Grad, 18 Grad und so weiter. Das heißt, das ist nicht erlaubt, aufgrund dieser Sachen andere anzugreifen. Ja, dann heißt es ja, wir dürfen ja gar nichts mehr sagen. Du darfst gerne sagen, wir folgen der Ansicht, dass die richtige Gebetszeit das und das ist. Punkt. Es geht nicht darum, dass du nicht deine Ansicht erklären darfst. Darfst du gerne, sollst du sogar. Du sollst die anderen nicht angreifen. Das ist auch ein ganz anderer Aspekt. Ja, dann können wir auch nie wieder über Bid'ah reden. Sekunde. Wir reden über Meinungsunterschied, der gerechtfertigt ist. Khilaf mu'tabar. Und nicht über eine Sache, die die Gelehrten überhaupt nicht erlaubt haben. Wenn jemand sagt, guck mal, in dieser Sache folge ich dem Alim XY, Punkt. Und dieser Alim ist ein Alim. Dann war's das. Du kannst gerne sagen, guck mal, ich finde, das ist falsch. Und dann darf auch der andere nicht sagen, wie könnt ihr nur, zum Beispiel, wenn wir sagen, feiern des Geburtstags von des Propheten, dann sagen wir, unsere Ulama sagen, es ist eine Bid'ah, darfst du nicht machen. Okay, darf ich sagen, das ist eine Bid'ah? Natürlich. Dieser Gelehrte, nach Forschung der Beweislage ist er zum Schluss gekommen, es ist eine Bid'ah. Soll er dann nicht sagen, es ist eine Bid'ah? Natürlich, es ist eine Bid'ah. So, jetzt kommt jemand und sagt, guck mal, aber ich folge Imam Ibn Hajar oder Nawawi. Und die haben gesagt, es ist erlaubt. So, da kannst du diesen Menschen nicht mehr angreifen. Du kannst sagen, guck mal, aber die anderen Gelehrten haben die Beweise. Bitteschön. Du kannst ihn aber nicht angreifen. Du kannst gerne sagen, es ist eine Bid'ah. Ja. Aber wie? Also, es ist eine Bid'ah, aber ich darf ihn nicht angreifen. Ja, weil er hat es doch nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern er hat einen Gelehrten. Ist Ibn Hajar ein Gelehrter oder nicht? An-Nawawi ein Gelehrter oder nicht? As-Suyuti ein Gelehrter oder nicht? Und andere sind gelehrt. Aber wir sagen, unsere Gelehrte haben ihnen widersprochen, deswegen sagen wir, es ist eine Bid'ah. Der andere jetzt, der An-Nawawi oder anderen folgt, die sagen, es ist keine Bid'ah, darf mich nicht angreifen. Wie kannst du sagen, es ist Bid'ah? Junge, warum soll ich nicht sagen, es ist eine Bid'ah? Warum soll ich nicht die Menschen warnen davor, wenn ich denke, es ist eine Bid'ah? Und so sagte Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, es mag sein, dass einige, die den Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, feiern, obwohl er sagt, das ist keine Sunna, ja, das ist eine Bid'ah, sagt er, trotzdem werden sie belohnt. Warum? Sie wollten etwas Gutes tun und sie haben Gelehrte gefolgt. Und der Gelehrte, wenn er falsch liegt, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Bekommt eine Sünde geschrieben oder eine gute Tat geschrieben? Der Gelehrte, wenn er falsch liegt? Eine gute Tat, oder nicht? Und wenn er richtig liegt? Zwei. Warum? Weil er es nicht aus eigener Neigung gemacht hat. Ach so, dann dürfen wir auch Schirk nicht mehr. Also bitte. Wir reden jetzt nicht über die Sachen, wo alle Gelehrte sagen, das ist Haram oder das ist Schirk. Wir reden über einzelne Sachen, bei denen einige Gelehrte es so sagen, die anderen Gelehrte sagen etwas anderes. Natürlich sagen wir unseren Geschwistern, die die Ansicht vertreten, Geburtstag des Propheten darf man feiern, wir sagen, guckt mal, warum wollt ihr nicht auf die sichere Seite? Hat es der Prophet gefeiert, alayhi salatu wasalam? Nein. Hat es irgendein Sahabi gefeiert? Nein. Wurde es nicht erst nach 700 Jahren eingeführt? Ja. Okay. Was ist die sichere Seite? Nicht zu feiern. Oder nicht? Wir rufen natürlich unsere Geschwister auf. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, hör mal zu, soll ich dir folgen und nicht Ibn Hajar? Ich folge Ibn Hajar. Sag, okay. Bitteschön. Oder halt Suyuti oder irgendein anderer gelehrt. Ich darf sie dann nicht mehr angreifen. Und das ist ein Fehler, weswegen dann andere, die den Manhaj hassen, dies als Angriffspunkt nehmen. Guckt mal, eure Leute sind nicht erzogen und guck mal, sie machen da Fitna in den Moscheen und so weiter. Warum? Weil einige nicht gelernt haben, wie gehen wir mit Meinungsunterschieden um. Ja, du sagst, es ist falsch. Al-Albani, rahimahullah, sagt, wenn wir Sami'a Allahu liman hamida sagen, okay, und dann legen wir unsere Hände auf die Brust, wenn du aufstehst, von der Verbeugung wieder aufstehst. In seinem Werk Sifat Salat al-Nabi sagt er, das ist eine Bid'ah. Aber Sekunde mal, Ibn Uthaymin hat gesagt, das ist die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt? Er, nach seinen wissenschaftlichen Arbeiten, kommt er zum Schluss, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür. Wenn du also etwas machst, eine religiöse Tat und du denkst, es ist eine Sache, mit der du näher kommst zu Allah. Und der Prophet hat es nicht gemacht, alayhi salatu wasalam. Was ist das am Ende? Eine Bid'ah. Also sagt er, tut mir leid, das ist eine Bid'ah. Hat damit Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Ibn Baz und Ibn Uthaymin und Al-Fawza und die ganzen Hanbaliten deswegen als Mubtadi'ah dargestellt? Nein, es ist seine Ansicht. Punkt. Ich denke, das hat der Prophet nicht getan, alayhi salatu wasalam. Haben Ibn Baz Ibn Uthaymin gesagt, guck mal, dieser Albani, ja, der sagt, das ist eine Bid'ah und was das, das ist gar kein Gelehrter und der hat überhaupt keine Ahnung? Oder hat Ibn Baz gesagt, es gibt keinen, der Wissende unter dem Himmel, der Wissender ist mit der Sunna als Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Seht ihr, was Umgang mit Meinungsunterschieden bedeutet? Das heißt also, wir müssen unterscheiden, ist das ein Thema des Ijtihad? Kein Krieg, bitte. Woher will ich das wissen? Frag die Gelehrten. Frag die Gelehrten. Nur weil du eine Fatwa gehört hast von einem Alim, zum Beispiel jetzt wie Sheikh Al-Albani rahimahullah sagt, es ist haram, an einem Samstag zu fasten. Ob du vorher auch fastest, nein, Samstag fastest du nicht. Ashura war am Samstag, oder nicht? Dieser Ashura war an einem Samstag. Nach Sheikh Al-Albani, rahimahullah, darfst du nicht fasten. Andere natürlich über Baz ibn Uthaymin und so weiter und so fort, die sagen, doch, du darfst. Sie sagen sogar, der Hadith ist nicht authentisch, dass du gar nicht den Samstag, dass du an einem Samstag nicht fasten darfst. Bitte schön. Das sind Gelehrte, die sind sich nicht einig in einem Thema. Spiel du jetzt nicht den Obergelehrten. Hast du gefastet am Samstag? Astaghfirullah, diese Leute, diese Mubtadi'a, ja, diese. Oder auf der anderen Seite, du siehst jemanden, wie, du fastest nicht Ashura, geht's eigentlich noch gut? Wie kann man nur so sein und so? Ja, Achi, lass jeden seinen Gelehrten folgen. Ist es ein Großgelehrter? Ist er anerkannt? Hat er bewiesen, dass er in der Lage ist und fähig ist, diese Forschungen anzustellen? Ja, okay, Punkt, aus, Ende, Schluss. Bist du denn gnädiger oder wissender als der Gesandte, alayhi salatu wasalam, der gesagt hat, wenn der Gelehrte richtig liegt, kriegt er zweifache Belohnung. Wenn er falsch liegt, kriegt er einfache Belohnung? Warum lässt du diese Gnade nicht zu? Er sagte, Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte noch an anderer Stelle, die Unterschiede in Rechtsurteilen sind zahlreicher, als dass man sie aufzählen könnte. Wenn sich jedes Mal, wenn zwei Muslime in einer Sache uneinig wären, sie sich meiden würden, gäbe es keine Brüderlichkeit und keinen Schutz mehr unter den Muslimen. Goldene Wort. Also wenn wir unsere Köpfe bei jeder Sache einschlagen würden. Das war's dann. Die Themen, in denen es einen Konsens gibt, sind viel weniger als die Themen, in denen es Meinungsunterschiede gibt. Könntest du einen Tick heller machen dann in der Kamera? Also sag Loch ein. Das heißt also, wir dürfen nicht, wenn es Meinungsunterschiede gibt, sagen, ich muss jetzt die anderen zwingen, noch ein bisschen, barakallahu fik, möge Allah dich erhellen lassen, in der Dunya und Akhira. Jazakallahu khairan. Ist gut so. Ich darf nicht sagen, ich muss die anderen zwingen, mir zu folgen. Dem Gelehrten, dem ich vertraue, müsst ihr folgen. Nein. Es sind verschiedene Ansichten von anerkannten Gelehrten. Alhamdulillah, wir sind Brüder. Und so waren die Sahaba, radiallahu anhu. Hatten die Sahaba immer die gleiche Ansicht? Nein. Als Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, in Mekka nicht gekürzt hat, in der Hajj. Normalerweise, die Hujjaj, wenn sie da in Arafah sind, beten sie ja nur zwei Rak'a, Dhuhr, und nicht vier. Uthman hat vier gebetet, radiallahu anhu. Als sie die Sahaba gefragt haben, warum kritisiert ihr ihn nicht, da sagten sie, Streit ist Unheil. Streit ist Unheil. Uthman ist ein Gelehrter, radiallahu an, ein Großgelehrter. So, und Uthman, radiallahu an, sagte sich, ich habe hier, wir würden heute sagen, das ist mein Zweitwohnsitz. Ich habe Familie hier. Ich bin kein Reisender. Das ist mein Zweitwohnsitz. Also kann ich nicht kürzen. Bitteschön. Die anderen Sahaba, weil Abu Bakr hat es, also An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es nicht getan. Und Abu Bakr nicht und Umar nicht. Also ging es schon los. Boah, wie kann er nur? Und ja. Da haben die Sahaba gesagt, wir machen keinen Streit jetzt deswegen. Das ist das Benehmen. Da kommst du nicht, Amr bin ma'ruf, nahi anil munkar, ich muss das Gute gewinnen. Ist es ein Gelehrter? Ja. Alles klar? Dann lass ihn. Du selbst hast eine andere Ansicht? Bitteschön, das ist deine Sache. Aber greif ihn nicht deswegen an. Also das war, als er Kalif war. Ja. Das nächste ist, das Wissen über den Tatbestand, also hat diese Person, die du jetzt aufklären möchtest, diese Sache tatsächlich getan, die Sünde, das Schlechte, oder diese Pflicht tatsächlich unterlassen? Also, erster Schritt, ich muss erstmal wissen, das, worüber ich reden will, gibt es das überhaupt im Islam? Ja, das ist Konsens, das ist okay. Nee, es ist Meinungsunterschied. Folgt er einer Meinung, die anerkannt ist? Weil es gibt ja auch abweichende Meinungen. Sehr schwache Ansichten. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Musik reden. Ja, heutzutage. Frühere Gelehrte eher nicht. Gut, Ibn Azm. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist bei allem Respekt ein sehr, sehr schwacher Khilaf. Also die haben keine starken Beweise, dass Musik erlaubt sei. Da können wir schon getrost sagen, guckt mal, also die Gelehrten vorher der Rechtsschulen und so weiter, also Abu Hanifa, Malik, Shafi und so weiter, die haben gesagt, das ist nicht erlaubt und so weiter und so fort. Ja, also es gibt Sachen, die sind zwar Meinungsunterschiede, aber diese Ansicht ist, man sagt, Qawlun Shadh, sehr abweichend, also nicht erwähnenswert. Da können wir jetzt nicht von Meinungsunterschied unter den Gelehrten reden. Eine sehr abweichende Ansicht. Da kann man schon eher sagen, guck mal bitte, ja. Also, das ist eine sehr schwache Ansicht. Auf jeden Fall. Wissen wir, es ist eine Sünde oder eine Bid'ah oder es ist eine Pflicht, aber er hat es nicht gemacht. Also, es ist eine Pflicht. Das ist der erste Schritt. Jetzt ist die Frage, hat dieser Mensch, den ich jetzt aufklären will, das getan oder nicht getan oder unterlassen? Hier gilt erst einmal, ich darf nicht spionieren, um es herauszubekommen. Geht nicht bei Amr al-Ma'ruf an-Nahy al-Munkar, ich fange jetzt an zu spionieren. Ich habe irgendwie gehört, der macht irgendwas. Ich guck mal, ob es wirklich, und dann fange ich an, ja, ihn zu verfolgen. So geht das nicht. Du hast es mitbekommen, es wurde öffentlich, es ist irgendwie, okay, das ist wieder was anderes, Bruder, Achi. Kann ich hier bitte was sagen? Aber, dass du spionierst, das ist nicht erlaubt. Allah Azza wa Jalla sagt, wala tajassasu. Auch im Eheleben. Es gibt Leute, die haben eine Krankheit, was Eifersucht angeht. Fangen an, ob Männer oder Frauen, gibt es bei beiden. Dann fangen sie an zu spionieren und du hast überhaupt keine Anhaltspunkte. Ach, du hast mehrere Anhaltspunkte. Das ist wirklich schon bewiesen und du willst jetzt es hindern, dass es nicht mehr eintritt. Okay, dann kannst du sagen, guck mal, tut mir leid. schon einmal passiert, zweimal passiert, du hast deinen Vertrauensbonus verspielt, ich muss leider prüfen. Das ist was anderes. Wir reden jetzt von jemandem, da gibt es nicht, aber ich will mal gucken. Geht nicht. Da ist nichts und du willst einfach, ja, was könnte sein? Das ist nicht erlaubt. Ja, was ist bei der Erziehung der Kinder, besonders was Handys heute angeht? Besonders Handys sind Massenvernichtungswaffen. Also wirklich, Handys heutzutage sind, also eine Atombombe ist, glaube ich, nicht so verheerend wie ein Handy. Möge Allah uns von allen Massenvernichtungswaffen bewahren. Da gilt natürlich, dass man den Kindern erst einmal diese Apps sind ja erst ab wie viel? Ab wie viele Jahren sind die? 16, WhatsApp? Was ist ab 13? TikTok oder? Snapchat, okay. TikTok ist ab wann? Ab 110, oder? Auf jeden Fall, wie dem auch sei, wir, also ausschlaggebend für uns ist ja nicht, was TikTok oder WhatsApp sagt oder Facebook, sondern die Kinder, die müssen begleitet werden. Ihr wisst ganz genau, welche Fittern besonders in, also es wird ja immer schlimmer. Ja? Also Twitter, das ist ja nur zum Lesen, oder nicht? Ich weiß gar nicht heute, ich hatte eigentlich nie was mit Twitter zu tun, X oder X oder wie das Ding jetzt heißt. Auf jeden Fall, Facebook ist, glaube ich, ein Tick schlimmer, ja, als Twitter, wallahu a'lam, weil ja Videos und Fotos mehr da sind. Ich glaube, Twitter, da war ja nur Schreiben und das war's, oder nicht? Okay, ich habe mit Twitter nichts zu tun, auf jeden Fall. Ja. Die sagen, Twitter ist nur für die High Class irgendwas, ja, das können wir denen überlassen. Auf jeden Fall, Instagram ist noch schlimmer. TikTok, also, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So, was machen wir jetzt? Natürlich kannst du nicht das Handy deinem Kind in die Hand geben und sagen, Allah sagt, wa la tajassasu. Du kannst gleich aufgeben. Sondern du sagst deinem Kind, guck mal, das, was du jetzt machst, das sehe ich mit. Weil Tajassus, spionieren ist was? Er weiß es nicht. Das ist Tajassus. Er weiß es nicht. Aber wenn du mit ihm bist, ist es ja nicht spionieren. Also wenn er weiß, oder sie weiß, sie wird beobachtet, dann ist es keine Spionage oder Spionieren oder wie man das nennt. Das heißt, und es gibt ja diese Apps, oder nicht? Ja. Das heißt, du sagst deinem Kind, guck mal, bitteschön, Elf Mabruk, hier dein erstes Handy. Je später, umso besser. Aber auf jeden Fall, wir leben halt in diesen Breiten zumindest, ja, in einem Zeitalter, wo, ich weiß nicht, ab 3 Monaten, ja, lau alem, ja, schon ein Kind ein Handy in die Hände bekommt, ja, und das ist natürlich fatal. Also selbst medizinisch oder nicht, sag mal, 3 Jahre oder nicht. Also, Kinderarzt hat uns gesagt, bis 3 Jahre kein Fernseher, kein Tablet, kein Handy, ja, bis 3 Jahre, erst dann. Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Das Kind, wenn es ein Handy bekommt, muss wissen, dass es nicht alleine ist, auch wenn es alleine im Zimmer ist. Damit es nicht auf die Idee kommt, schlechte Seiten sich anzuschauen. Die Tage, subhanallah, die Tage hat mir ein Imam gesagt, es gibt einen Fall, wo ein Kind von einem anderen Kind dazu überredet wurde, am Ende Live-Sessions von Sachen, die ihr euch vorstellen könnt jetzt, zu machen, die natürlich haram und verwerflich sind. Kinder! Und Kinder motivieren Kinder. es gibt Kinder, die fürchten nicht Allah, die haben mit Allah überhaupt nichts zu tun, Atheisten und so weiter, die denken sich, boah, das ist cool und so weiter und so fort. Das heißt also, man muss aufpassen. Aufpassen. Du musst ganz genau wissen, du hast deinem Kind eine Bombe in die Tasche gelegt. So schlimm ist das Handy. Also wir reden jetzt hier nicht von Spionage oder Spionieren, wenn wir dem Kind sagen, guck mal, da ist eine App und mit dieser App sehe ich, was du für Seiten dir anschaust und so weiter und so fort. Und du erklärst ihm, das ist nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern es mag sein, dass andere schlechte Kinder dir sagen, geh mal auf diese Seite oder auf diese Seite und ich möchte wissen, dass du keine schlechten Seiten dir anschaust und so weiter und so fort. Es geht nicht nur um Sünden. Es gab vor ein paar, ich glaube, es sind jetzt schon Jahre, auf jeden Fall in arabischen Ländern, und ich glaube, von wo das kommt, aus Russland oder so, irgendwas mit blaue Wahl, habt ihr das mitbekommen? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall bei uns. Und das war so eine Sache, wo man Mutproben machen musste, ja, irgendwie, durch Telegram war das, glaube ich, war damals, ja, und das Ding hieß blauer Wal oder sowas. Auf jeden Fall, da gab's mehrere mehrere Leute, die Selbstmord begangen, Kinder. Ja, nee, es geht nicht nur um schlechte Seiten, ja, es geht um Leben und Tod. Was auch leider sehr verbreitet ist, Spielsucht. In jungen Jahren. Ja, nee, es sind viele Themen. Es ist nicht nur das Thema Sinne und so weiter und so fort. Ja, also nicht nur dieses Thema. Das ist schlimm genug. Also noch einmal. Al-Amr bil Ma'ruf und Nahy anil Munkar. Was dieses Thema angeht, ist natürlich eine Pflicht. Also da kann keiner kommen und sagen, okay, ich darf nicht, also Allah Azza wa Jal sagt, wala tajassasu, ich gebe das Handy meinem Kind und dann kümmere ich mich um gar nichts mehr. Nein, 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 nein. Der Weg zur Schule, da sagst du deinem Sohn, guck mal, ab und zu mal werde ich mal eine Runde drehen. Du weißt ja nicht, wer, da kommt irgend so ein Drogendealer und redet mit deinem Kind, subhanallah al-azim. Es geht nicht darum, ich habe kein Vertrauen in meinen Sohn oder meine Tochter. Ich habe kein Vertrauen in die Hyänen und andere, die da rumlaufen und auf diese Kinder warten oder auf die Jugendlichen. Das heißt also, das ist ein Riesenthema natürlich, was man als Elternteil beachten muss. Also, es geht darum, dass man normalerweise Menschen nicht im Privatbereich ausspioniert, sondern wir gehen vom Äußerlichen. Umar radiallahu anh sagt, zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wurden manche Menschen durch Offenbarung zur Rechenschaft gezogen. Jemand hat was getan, eine Ayah kam. Das war zur Zeit des Propheten alaihi salatu wasallam. Der und der hat das und das getan. Wie zum Beispiel Sahabi, der den Brief geschrieben hat nach Mekka. Hatib ibn Abi Balta'a, genau. Hatib ibn Abi Balta'a hat einen Brief geschrieben, dass an die Mekkaner, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will mit einer Armee nach Mekka. So. Da kam Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihm gesagt, guck mal, Hatib hat einen Brief mit einer Frau gegeben, diese Frau ist gerade auf dem Weg nach Mekka. Also hat er zwei Sahaba geschickt, Ali und ein anderer, radiallahu an. Auf jeden Fall, die haben gesagt, rück bitte den Brief raus. Was für ein Brief? Guck mal, entweder du rückst den Brief oder wir müssen, nee, alles klar, bitteschön, hier ist der Brief. Umar radiallahu an hat was gesagt? Ja, Rasulallah, lass mich hier, kurzer Prozess, dieser Heuchler. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, lass ihn. Er gehörte zu wem? Zu den Leuten, die bei der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, tut, was ihr wollt, ich werde euch vergeben. Das heißt nicht, sündigt, wie ihr wollt, sondern das bedeutet, der Nabi sallallahu alaihi wasallam will damit sagen, diese Menschen, die bei Ghazwat Badr dabei waren, Allah wird sie bewahren vor schlechten Taten. Das heißt also, Hatib hat das nicht aus Verrat getan. Natürlich, der Nabi sallallahu alaihi wasallam redete mit Hatib radiallahu anhu. Was hat dich dazu veranlasst? Er sagte, ja Rasulallah, ihr habt Leute in Mekka, Ansehen in Mekka. Und ich habe Familie und ich habe kein Ansehen. Und ich habe befürchtet, dass die Mekkaner dann aus Rache meine Familie angreifen. Also wollte ich ihnen nur sagen, guck mal, bitte lasst meine Familie in Ruhe. Ja, nicht, dass ihr was tut. Das ist natürlich nicht erlaubt, aber das zeigt also, dass er es nicht aus Verrat getan hat. Und er hat es ja auch selbst gesagt, ja Rasulullah, ich habe es nicht getan, weil ich abgefallen bin von der Religion. Auf jeden Fall. Dieser Aspekt zeigt, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat durch Offenbarung mitbekommen, jemand hat was Falsches getan. Umar radiallahu anhu sagt, das ist jetzt vorbei. Es gibt keine Offenbarung mehr. Er sagt, doch nun ist die Offenbarung nicht mehr da und wir nehmen euch nur noch aufgrund dessen zur Rechenschaft, was uns von euren Taten sichtbar wird. Wer uns Gutes zeigt, dem schenken wir Vertrauen und nähern ihn uns an. Was sich in seinem Inneren verbirgt, betrifft uns nicht. Allah wird über sein Inneres richten. Wer uns hingegen Schlechtes zeigt, dem schenken wir kein Vertrauen und glauben ihm nicht, auch wenn er sagt, sein Inneres sei gut. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, eine Regel. Wir urteilen gemäß dem Äußeren und überlassen das Innere Allah Jalla wa'ala. Jemand hat gesagt, ich habe das und das getan. Okay, dann sagen wir, okay, du hast das und das getan. Ist er entschuldigt? Wurde er gezwungen? Hat das falsch verstanden? Er sagt, ich habe es getan. Okay, du hast es getan. Ich kann jetzt nicht sagen, nee, du hast es nicht getan. Er hat gesagt, ich habe es getan. Ja, vielleicht wurde er gezwungen. Überlassen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Ich gehe von was jetzt aus? Vom Äußerlichen. Jemand hat den Islam angenommen. Nee, der macht das nur, der will heiraten. Das ist klar, weil guck mal, der ist jetzt hergekommen mit einer Frau und sagt, guten Tag, ich will den Islam annehmen. Ja, und will jetzt eine Muslimin heiraten. Deswegen, ehrlich gesagt, nee. Geh erstmal ein Jahr, leb als Muslim und... Ist das der Islam? Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Punkt. Wer weiß, ob er es ernst meint? Das ist nicht meine Sache. Als Usama bin Zaid, radiallahu an, einen getötet hat, der ist hingefallen im Krieg. Dann hat er gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und Usama, zack, hat er ihn umgebracht. Dann kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, hast du ihn getötet, obwohl er la ilaha illallah gesagt hat? Da sagte Usama, ja Rasulallah, der hat's nur gesagt, um zu entkommen. Yani die ganze Schlacht hat er nicht la ilaha illallah gesagt. Jetzt ist er umgefallen, auf einmal sagt er la ilaha illallah. Da sagte, also das hat er jetzt nicht so gesagt, ja. Er hat nur gesagt, er hat's gesagt, um zu entkommen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was machst du mit la ilaha illallah, wenn es gegen dich aussagt, yawm al-qiyam? Da sagte Usama, ich hätte mir gewünscht, ich hätte den Islam erst ab dem Tag angenommen. Yani damit ich gar nicht diese Sache gemacht hätte. Das heißt also, wir gehen vom Äußerlichen. Ob er im Inneren entschuldigt ist oder nicht, wissen wir nicht. Jemand sagt, ich war unwissend, ich habe es nicht gewusst. Bitte schön, du warst unwissend. Jemand sagt, ich wurde gezwungen, bitte schön. Natürlich, außer sämtliche Argumente und Belege sprechen dagegen. Aber ich kenne die Beweislage jetzt nicht. Bist du der Richter? Hast du die Beweise gelesen und geguckt und so weiter? Bist du der Richter in diesem Fall? Nein, ich bin nicht Richter. Okay, woher hast du den Fall mitbekommen? Zeitung, Fernsehen, YouTube. Ja und jetzt? Ja, deswegen rede ich mit. Geht's dir noch gut? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Und sprich nicht, worüber du keine Ahnung hast. Wie kannst du denn mitreden? Wenn du nicht die Beweise kennst, jemand sagt, ich war's nicht. Chalas, dann nehmen wir, ich war's nicht. Jemand sagt, ich war's. Du bist nicht der Richter. Der Richter ist was anderes. Der Richter, du warst es nicht? Okay, Sekunde mal. Beweis A, Beweismaterial B, Beweismaterial C. Bist du Richter? Nein, du bist nicht Richter. Also spiel nicht den Richter. Enthalte dich. Kann nicht sein, dass er es getan hat. Kann nicht sein, dass er es nicht getan hat. Bist du Richter? Nein. Enthalte dich. Natürlich sagen wir, das Schlechte ist schlecht. Die Sünde ist Sünde. Das Gute ist gut. Die Pflicht ist Pflicht. Allgemein reden wir natürlich. Was ist halal, was ist haram? Aber über X, die Person X jetzt, kannst du ein Urteil fällen? Bist du der Richter? Nein, also sei ruhig. Und das war's dann. Das ist nicht dein Job. Aber rechtfertigen wir damit die Sünde? Ja, ach, ihr redet doch über die Sünde allgemein. Diese Sünde ist nicht erlaubt. Allah hat das verboten. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es verboten. Aber spiel jetzt nicht den Richter. Jemand hat gesagt, ich habe es getan. Khalas, er hat gesagt, hat es getan. Punkt, aus, Ende, Schluss. Es könnte... Ah, jetzt kommen wir zu dem, was im Inneren ist. Wer hat das Wissen über das Verborgene? Allah und wer noch? Keiner. Also warum willst du jetzt der Zweite sein, der über das Verborgene spricht? Sei einfach ruhig. Enthalte dich. So einfach ist das. Dann, also es gibt hier zwei Fälle zu unterscheiden. Jemand macht also die Sünde im Verborgenen. Da spionieren wir nicht rum. Und der andere macht die Sünde öffentlich oder gesteht. Dann nehmen wir das, was öffentlich ist. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, es mag sein, dass einige redegewandter sind als die anderen. Also urteile ich dementsprechend. Wenn ich jemandem sein Recht genommen habe, deswegen, so möge er wissen, dass ich ihm ein Stück Strafe weggenommen habe. Yawm al-Qiyam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, guckt mal, wenn ich einen Fall habe, der eine sagt das, der andere sagt das. Der eine ist jetzt wortgewandter, redegewandter und überzeugt mich, obwohl er nicht im Recht liegt. Und der andere, der eigentlich im Recht liegt, der konnte das nicht so richtig rüberbringen. Und ich dachte nun, Person A, der eigentlich kein Recht hat, der hat Recht. Er ist der Prophet, alayhi salatu wassalam. Aber er ist ja Vorbild für alle, nicht nur für Propheten. Das heißt also, wenn er durchlebt alle Fälle, die wir dann irgendwann mal leben. Und irgendwann gibt's auch Richter, die keine Propheten sind. Das heißt, es mag sein, dass jemand aufgrund der Beweislage zu einem Urteil kommt, obwohl das nicht der Wahrheit entspricht. Aber da können wir nichts machen. Dieser Richter muss nach dem Offensichtlichen gehen. Er kann nicht sagen, okay, dann lassen wir das Offensichtliche und gucken wir mal, was ist im Verborgenen zu finden. Im Verborgenen, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Also, wenn jemand im Stillen sündigt, im Stillen einen Fehler macht, schnüffeln wir nicht rum, spionieren wir nicht rum. Sagt er selbst, ich habe das und das und das getan, dann nehmen wir das so, wie er es gesagt hat, und sagen ihm, komm mal zu, hör mal zu, das ist haram, das darfst du nicht, und so weiter und so fort. Inshallah machen wir dann an dieser Stelle weiter über Fiqhu, Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi an al-Munkar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Wahrheit leiten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Unwahrheit bewahren. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.